Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, heute Vormittag soll uns ein Text aus dem allerletzten Buch der Bibel begleiten, zwar ganz am Anfang davon, aber doch aus dem letzten Buch der Offenbarung des Johannes. Er schreibt dort im ersten Kapitel in den Versen 9 bis 18, ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast, und was ist und was geschehen soll danach. Nun, liebe Schwestern und Brüder, diesen einen Satz, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes, die kommen uns ja schon ein Stück weit bekannt vor. Das sind ja solche Verse, Trostsprüche, die bis heute in unsere christlichen Gemeinden hineingewirkt haben. Obwohl und vielleicht gerade auch, weil sie aus einem biblischen Buch stammen, das so eine ganz eigene Sprache hat, eine ganz besondere. Und wenn wir heute am letzten Sonntag nach Epiphanias wirklich zum Abschluss, endgültigen Abschluss der Weihnachtszeit nochmal auf Weihnachten zurückblicken, auf das Fest des Lichtes, auf das Fest der Menschwerdung Gottes, wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dann können wir uns auch erlauben, dieses Stück Anfang mit einer Endzeitvision des Johannes in Beziehung zu setzen. Der gute Johannes, der war sozusagen, ja, wie soll man sagen, ein ganz edler Staatsgefangener. Staatsgefangener des Kaisers Domitian und war auf die Insel Patmos verbannt. Die liegt gar nicht weit entfernt von Samos. Auf Samos gibt es schöne Sandstrände und Patmos ist was für Taucher. Klares Wasser, Felsen. Und tatsächlich, dieser Ort, an dem Johannes seine Offenbarung erfahren hat, den gibt es heute noch. Drüber ist ein griechisch-orthodoxes Kloster. Wenn man dort reinkommt, denkt man, die sollten auch mal renovieren. Da brennen viele Kerzen, vermutlich schon seit Jahrhunderten. und die Mauern und alles innen drin ist schwarz. Und drunter ist diese Grotte, das ist eine Felsenhöhle, in der Johannes saß, in der er wohnte, in der er schrieb, mit einem kleinen Loch im Felsen über ihm. Aus diesem Loch kam die Offenbarung zu ihm, von oben nach unten. Und da sitzt da der Johannes, dieser Staatsgefangene, ganz isoliert, weit entfernt von seiner Gemeinde und schreibt, was er sieht, schreibt, was er hört, schreibt das Buch der Offenbarung, dieses Buch, das sprichwörtlich das Buch mit den sieben Siegeln ist. Und den Menschen damals ging es auch nicht viel anders als uns heutzutage, wenn man es einfach mal so durchliest. Es ist schwer verständlich. Aber schon damals gab es auch sozusagen die Eingeweihten, die nicht nur das, was Johannes direkt aufgeschrieben hat, lesen und verstehen konnten, sondern die auch die Kunst beherrschten, zwischen den Zeilen zu lesen. Und die haben dann sofort gewusst, was Johannes ihnen sagen wollte. Da schreibt ein Gefangener, man würde heutzutage sagen, ein Dissident, einer, der eben dem Staat nicht genehm war, schreibt ein solcher an seine Leute. Und diese Leute, diese Gemeinde, die ist dem staatlichen Unterdrückungsapparat ausgesetzt. Und seine Visionen, seine Bilder, sein Blick voraus, sein Blick auf das, was kommen soll und kommen wird, das soll die Gemeindeglieder trösten, soll ihnen Kraft geben, soll ihnen Stärke geben auf dem Weg durch die Zeit. Und weil es immer wieder für ganze christliche Gemeinden, genauso wie für einzelne Gemeindeglieder, ja immer wieder Zeiten gab, in denen Bedrückung, Gefährdung und Angst herrschte, weil es die gab und nach wie vor gibt, Gott sei Dank nicht bei uns, aber wenn wir in die weltweite Christenheit schauen, dann könnten einem manchmal wirklich die Haare zu Berge stehen. Und weil es immer noch, leider Gottes, solche Situationen von Not, Bedrängnis und Unterdrückung von Christen gibt, ist die Offenbarung bei all ihren bunten Bildern und manchmal auch erschreckenden Bildern ein Trostbuch geworden für die Kirche und für die Christenheit als Ganzes. Nun, die christlichen Gemeinden des ersten Jahrhunderts und darüber hinaus eigentlich der ersten Jahrhunderte, die litten unter der Verfolgung durch den römischen Staat. Sie hatten sich nämlich geweigert, den Kaiser, einen ganz normalen Menschen, wenn auch in extrem hervorgehobener Position, sie hatten sich geweigert, diesem Kaiser göttliche Ehrerbietung entgegenzubringen. Für sie galt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und nun? Dann standen sie ganz plötzlich allein durch diese eine Grundhaltung in Opposition zum Staat und ihnen standen schwere Zeiten bevor. Und es sollte ja bis hinein ins vierte Jahrhundert dauern, ehe der Staat das Christentum als Religion anerkannte. Da geht es uns heute besser. Wie schaut es heute aus? Was bedrückt uns Christen heute? Im Moment uns hier in unserem Land, in unserer Gemeinde und darüber hinaus zunächst mal zumindest kein Staat. Die DDR-Diktatur in der Nachbarschaft, die ist ja schon längst Geschichte. Aber sind wir deswegen trotzdem frei von Anfechtungen? Sind wir frei von Druck? Heute wird ja eigentlich alles, die Wirtschaft, die Politik, das gesellschaftliche Leben, das kulturelle Leben, durch einen Begriff geprägt, der ja fast genauso göttliche Verehrung einfordert wie die römischen Kaiser vor 2000 Jahren. Ein Begriff, der Menschen, sogar ganz hohe Verantwortungsträger, springen lässt wie Gazellen hin zum Wasser. Dieser Begriff ist der Markt. Der Markt, die Märkte wollen dieses und jenes. Die Märkte sagen ein kleines Wort und plötzlich muss ein ganzer Staat doppelt so viel Zinsen zahlen wie vorher. Was sind das, diese Märkte? Da zwitschert ein Vögelchen und schon droht Insolvenz, auf Deutsch gesagt Pleite von großen Firmen. Da droht, dass Geld verheizt wird. Und dann hört man auch immer wieder diesen Satz: Wer sich den Gesetzen der Märkte nicht unterwerfen will, der wird dann schon sehen, was er davon hat. Da wird ein ganz schönes Bedrohungspotenzial aufgebaut. Und diesen Popanz der Märkte lässt sich auch gut etwas entgegenstellen. Etwas, was bei Gott sehr viel älter, sehr viel kompetenter, sehr viel einschätzbarer ist als Märkte. Das ist nämlich das Bild des Auferstandenen. Mit ganz anderen Werten. Mit ganz anderen Mechanismen. Nicht mit Drohpotenzial, nicht mit Fingerschnipsen, hopp oder top, aufwärts oder abwärts, sondern ein Bild von schon 2000-jähriger Beständigkeit. Und dieses Bild kann uns weitaus mehr Halt und Orientierung geben als alle Märkte dieser Welt. Und da sehe ich Johannes. Er wird vom Geist des Auferstandenen ergriffen. Und was soll er tun? Eigentlich etwas ganz Banales und doch Wichtiges. Er soll nicht auf seiner Insel in Patmos sitzen und das, was er hört und sieht, für sich schlucken und für sich behalten. Nein, er soll schreiben, er soll verkündigen. Das, was er sieht, was ihm aufgetragen wird, soll er nicht nur schreiben, sondern auch verschicken. An die 7 bekannten christlichen Gemeinden soll er sich wenden. Soll ihnen schreiben, was ihm der Auferstandene offenbart hat. Und er stellt ihnen Jesus vor Augen, den, den sie kennen, dem sie nachgefolgt sind, dem, der in der Mitte der Gemeinde steht und der auch die Mitte der Verkündigung ist. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. So haben schon die Väter der bekennenden Kirche in Barmen 1934 formuliert, gegenüber einem Ungeist. Nicht schon dem der Märkte, sondern dem des Nationalsozialismus. Die haben ganz eindeutig gesagt, Jesus Christus ist der Herr, niemand sonst. Das ist die Botschaft, die der Gemeinde Halt und Richtung weist. Und dann kann man so langsam nachvollziehen, warum Johannes nicht einfach nüchtern die Weisungen weitergibt, sondern das, was er sieht in den leuchtendsten und vielfältigsten Farben, direkt an die Wand malt. Er malt den verfolgten Christen ein Bild an den Himmel, ein Bild, das sie nie mehr aus dem Blick verlieren sollten. Und mitten unter den Leuchtern sah ich einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Füße wie eine Feuerflamme und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Ein so gewaltiges Bild. Ich frage mich immer, dieses zweischneidige Schwert, das dieser Gestalt aus dem Mund geht, sind wir vielleicht schon viel zu sanft geworden? Sind wir zu undeutlich geworden in dem, was wir sagen und verkündigen? Haben wir vielleicht einen lila blassblauen Schwamm auf der Zunge? Oder doch ein Schwert, das Gut und Böse trennt, das mit aller Schärfe sagt, was richtig ist? Dass sich nicht beugt allen äußeren Einflüssen, die auf unser Leben einwirken und es beherrschen wollen. Johannes sieht dieses Bild und er berichtet, dass er wie tot zu Füßen des Auferstandenen fällt. Das Bild ist mächtig. Es ist erschreckend. Es sind ja viele Elemente dabei, wo wir sagen, hören wir das gerne? Tut uns das auf den ersten Blick gut oder ist es bedrohlich? Und so ähnlich ist es Johannes gegangen. Der fällt wie tot zu Füßen, aber er darf nicht liegen bleiben. Das ist auch was ganz Wichtiges. Wenn man mal fällt, niemals liegen bleiben, immer wieder aufstehen. Er soll aufstehen und den angefochtenen Geschwistern die Botschaft bringen. Er soll sie trösten. Und er hat diese Botschaft gehört, die er weitergeben soll. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wenn derjenige, der so spricht, der Erste und der Letzte, der alles Umspannende, der alles Umfassende ist, dann kann und darf es doch nichts geben, was gegen diesen Anfang und Ende, gegen den, der alle Schlüssel über Leben und Tod in Händen hält, widerstehen könnte. Dann müssten wir eigentlich sehr viel selbstbewusster auftreten und an so vielen Orten und in so vielen Themenbereichen sagen, so Freunde, Schluss jetzt. Fahrt nach Davos, da wo es vielleicht manchmal schön ist. Aber hört auf. Hört auf, den Menschen falsche und zerstörerische Flausen in den Kopf zu setzen. Manch einem von denen möchte man wirklich sagen, schau doch mal morgens in den Spiegel. Wie viel Millionen hast du dir mit deinem Vorstandskollegen selber als Jahresgehalt zugebilligt? 300? Ja, reicht dir das? Und da möchte man dann auch fragen, und was bekommt deine Sekretärin? Was bekommen deine Abteilungsleiter, was bekommen die Menschen, die die Güter produzieren, von denen du lebst? Nein, die Auferstehung, der Auferstandene, der Anfang und Ende umfasst, der alle Wirklichkeit regieren will und kann, der ist doch wahrhaftig 1000-mal stärker als alle Märkte dieser Welt. Fürchtet euch nicht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das sagt Jesus in der Stunde des Abschieds von den Seinen vor seinem Weg ans Kreuz. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dann lasst euch doch wirklich nicht mehr von all diesen Mächtigen der Welt ins Boxhorn jagen, dann braucht ihr nicht da sitzen wie das Karnickel vor der Schlange. Dann brauchen auch wir als Christen, obwohl wir Statistik machen, auch auf kirchenleitender Ebene, mittelfristige Personalplanung und schauen, wie werden sich die Gemeinden entwickeln in den kommenden Jahren, dann brauchen wir auch nicht Karnickel spielen. Dann brauchen wir uns auch nicht zu fürchten, wenn wir nur eine kleine Gemeinde hier sind. Da brauchen wir auch nicht neidisch vielleicht auf andere Gruppierungen zu schicken, die in anderen Themenbereichen, sei es Sport oder sonst was, mehr Menschen aktivieren als wir. Dann brauchen wir uns wirklich nicht zu fürchten, auch wenn wir vielleicht Bedenken haben, wie wird es in 20 Jahren hier ausschauen, werden wir noch eine eigene Gemeinde sein? Wir werden es sein, als Gemeinde Jesu Christi, ganz egal, welche Rechtsform dann. Und da führt uns Johannes eigentlich wieder zurück zu dem Motto dieses Jahres. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Was Paulus im 2. Korintherbrief schreibt an die Gemeinde in Korinth, die aus anderen Gründen angefochten war als die Gemeinde des Johannes. Und vielleicht auch aus anderen Gründen in Anfechtung stand, wie es wir vielleicht tun. Aber die Botschaft gilt allen. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und deshalb lohnt es sich auch, über die Worte des Sehers Johannes nachzudenken und sich selber dieses Bild vor Augen zu malen. Das Bild eines Mannes, der in einer Situation größter Bedrängnis und Abgeschiedenheit, man würde heutzutage ja wirklich fast sagen isolationshaft, die Kraft und die Stärke Gottes erfuhr, der eine Aufgabe für sein Leben bekommen hat. Schau hin, hör hin, schreib auf, gib weiter. Und dem sich Christus als der Lebendige erwies. Aber was für Johannes gilt, das gilt für uns gleichermaßen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.